Gesundheit. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Healthcare Espresso. Willkommen zu Folge Nummer 2. Hier sind Leila,
Anita
und Thorsten
von der PR-Agentur Weber Shandwick. Und wir möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-PRler eigentlich so machen und denken.
Genau, und in der heutigen Folge werden wir euch Einblicke in unseren Arbeitsalltag geben.
Genau. Wie sieht bei euch der Start in den Tag im Büro aus? Was macht ihr als allererstes, wenn ihr die Tür ins Büro betretet?
Kaffeemaschine.
Ich gehe zu meinem Schreibtisch.
Du gehst zu deinem Schreibtisch. Ja. Okay.
Ja, und dann mache ich meinen PC an und lade meine E-Mails. Und in der Zwischenzeit hole ich meine ganzen Umschläge, wo die Clippings drin sind. Clippings sind Artikel aus Zeitungen, wo Produkte genannt werden. Und dann mache ich mir einen Kaffee.
Wie häufig kommst du zu uns, Anita?
3 Tage.
Das heißt, dann sammelt sich da auch recht viel an, wenn du dann mal 5 Tage am Stück inklusive Wochenende nicht hier warst.
Genau, also es ist schon unterschiedlich, je nachdem, wie viele Sonderproduktionen oder PR-Maßnahmen gemacht worden sind. Aber es überrascht mich auch oft, wie viel zusammenkommen kann, ja.
Und du bist dann quasi eine feste Unterstützung in Kundenteams?
Ja, also ich mache für sehr viele Kunden hier Medienbeobachtung. Das heißt, wie gesagt, wir sammeln diese Artikel, wo unsere Produkte genannt werden oder auch Wettbewerber. Und ich trage das alles in eine Excel-Tabelle zusammen und lege dann aber auch die Artikel ab. Und eventuell erstelle ich auch noch Präsentationen. Und für manche Kunden schreibe ich eine Art Newsletter, wo dann die Artikel auch zusammengefasst werden.
Ich höre jetzt schon einige denken, Medienbeobachtung, wie langweilig. Also was heißt Medienbeobachtung überhaupt sozusagen? Es gibt auch Fachmedien, Fachzeitschriften, genauso wie es Publikumszeitschriften gibt, wo logischerweise eben Artikel erscheinen. Das gibt es auch digital, logischerweise. Und Medienbeobachtung heißt, wir schauen, welche Resonanz unsere Kommunikation hat in den, jetzt in dem Beispiel Printmedium. Und das wollen wir logischerweise eben analysieren, um auch zu schauen, wie ist die Antwort gewesen von den Kommunikationsmaßnahmen, die wir gemacht haben, beziehungsweise von den Themen, was wir gemacht haben, also quantitativ und qualitativ. Jetzt kann man eben denken, oh, wie langweilig. Auch jeden oder allen Kolleginnen und Kollegen, die im juniorigeren Bereich arbeiten sozusagen, die darüber eben auch eben oft einsteigen oder wie bei dir Werkstudenten oder Aushilfen, die wir haben, die da auch mit befasst sind, sagen dann andere Kolleginnen und Kollegen immer auch relativ langweilig. Mitnichten. Weil ich erzähle immer, wie wichtig das eigentlich ist, auch für die seniorigen Kolleginnen und Kollegen, weil es ist ganz einfach so. Wie wollen wir über etwas kommunizieren, wenn wir nicht wissen, was in der Zielgruppe besprochen wird? Oder wie wollen wir zu einer Therapie kommunizieren, wenn wir nicht wissen, worüber die Außenwelt, der Arzt, die Patienten, die Öffentlichkeit, die Gesundheitspolitik eben darüber redet? Von daher gesehen ist Medienbeobachtung etwas ganz Wichtiges. Logischerweise sollte man das eben auch in unterschiedlicher Art und Weise tun, ob nur Topline sozusagen, also nur Zusammenfassungen lesen oder eben en Detail gehen. Aber das Wissen darum, worüber gesprochen wird, ist ganz wichtig, weil ansonsten kann man nicht drüber reden oder beraten.
Und ich finde, es ist zum einen wichtig zu wissen, worüber die Zielgruppe gerade spricht und was sie beschäftigt. Aber wir wollen natürlich auch im Idealfall, dass es dann Artikel gibt, die zu unseren Themen passen oder auf unsere Themen einspielen, beispielsweise basierend auf einer Pressemitteilung oder anderen Kommunikationsmaßnahmen. Und es gibt ja ganz klassisch die Anzeigen in einer Zeitschrift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Anzeige sehe, also privat, die schaue ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich länger an. Also das muss dann ein Thema sein, was mich super interessiert. Aber eigentlich weiß ich direkt, okay, ist Werbung, das schaue ich mir nicht an. Aber ich lese mir garantiert den Artikel des Journalisten, der vielleicht irgendeine Werkstatt besucht hat und erzählt, wie Stühle hergestellt werden, wenn das ein Thema wäre, das mich interessiert. Und Das wäre ja unser Traum, ne? Also dass wir einen Journalisten zu einer Veranstaltung einladen oder ihn auf etwas hinweisen, mit Materialien versorgen und er auf Basis dieser Materialien etwas schreibt. Und da haben wir keine Kontrolle, also der kann diese Materialien nutzen und was sehr, sehr Negatives schreiben oder eben was Positives oder vielleicht diese Materialien als Impuls einfach nehmen, um zu dem Thema zu recherchieren. Und das ist ja auch etwas, was wir dann in der Medienbeobachtung überhaupt erst sehen können. Also wir können tolle Maßnahmen machen und Materialien verschicken und mit den Journalisten telefonieren, aber wenn wir nicht prüfen oder nachschauen, was überhaupt publiziert wird, können wir auch nicht sagen, ob unsere Maßnahmen erfolgreich waren. Und von daher ist ja deine Tätigkeit, Anita, sehr, sehr wichtig für ja auch die Kontrolle unserer Erfolge.
Ja, und ich finde auch, es heißt ja, du hast ja gesagt, Thorsten, dass es langweilig ist, das zu machen. Ich finde nicht, weil ich hatte ja kein medizinisches Wissen und ich habe gemerkt, wie viel ich gelernt habe. Mhm. Auch in den ersten Monaten, klar, war es ein bisschen schwierig, mich in den ganzen Artikel reinzulesen und zu wissen, was ist jetzt für die Zusammenfassung wichtig, was kann ich weglassen. Aber wenn mich jetzt jemand über Herzerkrankungen oder, weiß nicht, Leberkrebs fragt, dann kann ich dazu was sagen. Und ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das kann.
Ja, klar. Ein Punkt noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Leila, im Hinblick auf Werbung und Sonstiges. Man muss bedenken, also es geht darum, welche Aufmerksamkeitsspanne hat der entsprechende oder hat die Zielgruppe in dem Moment, ich weiß, du hast es nicht böse gemeint, im Hinblick auf Werbung, aber sie ist da genau richtig, wenn halt die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist, beziehungsweise man muss sich immer die Frage stellen, was will ich erreichen? Wenn ich sozusagen die Bekanntheit, reine Bekanntheit, ohne jetzt irgendwelche großen Hintergründe, tiefgründige Informationen oder eben sonst was erreichen will, dann ist da Werbung im klassischen Sinne sehr, sehr hilfreich. Man muss sich halt überlegen, welche Aufmerksamkeitsspanne gibt es und hat man, wie auch über diesen Podcast. Wir haben vorher auch mal geschaut, wie lange hört da jemand zu, beziehungsweise eben, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin Digital Immigrant und auch noch kein eben großer Podcast-Konsument. Aber wir haben logischerweise auch mal hier bei den Kolleginnen und Kollegen gefragt, die Podcast hören, wie lange es denn sein kann und darf. Ich war überrascht, dass es relativ lange sein kann, aber gut. Also Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch eine Frage.
Ja, genau. Und ich glaube, das kommt auch darauf an, was die Zielgruppe ist und was das Thema ist. Ne? Und ja, auch jetzt gerade, was du jetzt zur Werbung gesagt hast, also selbstverständlich funktioniert Werbung. Das ist einfach nur ein anderes Tool, eine andere Methode. Und da gibt es ja auch Formeln, die berechnet werden, wie häufig ein Kontakt entstehen muss, bis du dann eine Marke auch tatsächlich wahrnimmst. Ne? Und so berechnen dann Mediaagenturen beispielsweise ja auch, was sie wo machen, ob es Anzeige ist, TV, Out of Home, also Plakatwerbung. Genau, also das sind einfach nur zwei verschiedene Möglichkeiten, Botschaften rauszubringen. Ja.
Aber wir sind etwas abgedriftet, glaube ich,
von dem Arbeitsalltag. Also eigentlich, Leila, du bist jetzt dran. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, ich mache erst den PC an, logge mich ein und gehe dann an die Kaffeemaschine. Manchmal warte ich auch, dass so ein bisschen die Rush-Hour da vorbei ist, weil ich da nicht ewig stehen möchte.
Rush-Hour an der Kaffeemaschine.
Also, so pünktlich. Rush-Hour auf Deutsch? Wird schwierig, ne? Der Andrang.
Andrang, ja. Gibt es Rush-Hour auf Deutsch? Weiß ich gar
keine
nicht.
Keine Ahnung. Na ja, gut.
Feierabendverkehr.
Am Morgen.
Ja.
Genau. Kaffee essentiell. Dann schaue ich nach, also meine Mails. In der Regel, wenn ich es schaffe, versuche ich immer am Vorabend mir schon eine To-Do-Liste zu schreiben. Manchmal kommt das zu kurz, das heißt, ich muss dann am Morgen meine To-Do-Liste schreiben. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge abzuhaken. Deswegen schreibe ich mir auch extra viel auf, damit ich dann dieses Erfolgserlebnis am Nachmittag haben kann und den einen oder anderen Punkt streichen kann. Also ich glaube, ich kann mich da ganz gut austricksen und mir da ein paar motivierende Elemente in den Tag setzen. Genau, und dann schaue ich meistens auch in den Kalender, ob ich irgendwie am Morgen direkt schon irgendwelche Termine habe, ob das jetzt persönliche Meetings vor Ort sind oder dann Calls mit dem Kunden oder anderen Beteiligten an Projekten. Genau, und so versuche ich mir dann meinen Tag zu strukturieren.
Mhm. Klingt vernünftig, auf jeden Fall.
Genau, und also jetzt ganz konkret ist es dann meistens so, dass wir dann verschiedene Projekte haben, die laufen. Für größere Projekte haben wir dann auch eine detaillierte Projektliste, entweder für uns oder auch Projektlisten, die wir dann mit dem Kunden teilen, um dann einfach zu wissen, an welchem Status sind wir, wen müssen wir noch abholen, briefen, informieren, Angebote einholen. Also ich finde, unsere Arbeit kann manchmal sehr, sehr kleinschrittig sein und ich habe auch nicht die Erwartungshaltung, dass ich dann alles auswendig kann und jedes Timing im Kopf habe, sondern einfach, dass ich mir das notiere und dass ich mir vielleicht eine Erinnerung im Kalender setze. Ich meine, man arbeitet ja natürlich auch nicht alleine, also man ist da dann im Team und so dann einfach zu schauen, dass man ja alles rechtzeitig macht, gerade weil man ja auch ja abhängig vom Kunden ist, da braucht man mal Feedback oder eine Freigabe oder Informationen. Da sind wir ja auch ein bisschen so die Schnittstelle häufig, um ja die Zügel in der Hand zu halten und ja entweder dem Kunden oder vielleicht der Grafik oder anderen Beteiligten an Projekten rechtzeitig zu schreiben, hey, wie sieht's aus, wann kriege ich hier etwas?
Mhm. Also sowohl inhaltliche Arbeit als auch das Projektmanagement, beziehungsweise eben schauen, dass eben alles richtig läuft und auch in den richtigen Bahnen läuft.
Genau, ja. Also je nach Kundenteam ist es natürlich auch unterschiedlich, aber bei uns ist es dann in der Regel auch so, dass wir dann einmal in der Woche mit dem Kunden telefonieren, um da dann auch nochmal den aktuellen Status durchzugehen. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil wir einmal Rückfragen stellen können oder den aktuellen Status durchgeben können, aber der Kunde vielleicht auch in der Zwischenzeit neue Informationen bekommen hat, die er dann mit uns teilen kann. Und uns ist es ja auch wichtig, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Also das ist jetzt ja kein Gegeneinander oder auch nicht, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit der klassische Dienstleister sind, sondern auch, dass der Kunde uns dann mal seinen Input geben kann und wir einfach gemeinsam auch Lösungen erarbeiten.
Also man sollte schon sehr kommunikativ sein. Ja. Man ist oft an Telefon, in Webcasts, Skype-Meetings, Teams-Meetings oder sonstiges oder physischen Meetings oder spricht mit Kunden oder mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Journalisten oder mit Zulieferern oder mit Medien. Ja. Also man spricht viel.
Also ich weiß auch, als ich habe meinen Start in der PR auch in der Agentur gehabt, also durch ein Praktikum. Und anfangs ist mir das schon schwer gefallen, ständig Leute anrufen zu müssen. Also du musst Angebote einholen, zum Beispiel wenn es darum geht, eine Pressekonferenz umzusetzen. Dann musst du erstmal schauen, wo mache ich das und welche Locations gibt es. Und dann gibt es Veranstaltungsräume oder Hotels und dann vergleichst du natürlich Angebote und du brauchst irgendwie eine gewisse Raumgröße und gewisses Equipment. Und anfangs dachte ich mir, das war mir dann irgendwie unangenehm und da wollte ich auch nicht so fordernd sein, weil du brauchst die Angebote ja dann meistens auch bis morgen Abend. Und ich glaube, das habe ich dann so 2-3 Wochen gemacht und irgendwo war es ganz normal. Also man verliert diese Hemmschwelle sehr schnell und der andere auf der anderen Seite kennt das ja auch, ne? Also die Ansprechpartner im Hotel jetzt nur so als Beispiel, die wissen ja, wie das läuft, ne? Und wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Und es ist ja auch nichts dabei. Also das ist ja ganz normal, dass du dann da ein Angebot einholst und dann überlegst, ja, wofür entscheide ich mich?
Mhm. Wie organisiert ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel inhaltlich arbeitet? Also da brauchen wir ja unter Umständen eine bestimmte Ruhe oder man braucht ein bestimmtes Zeitfenster, wo man sich abschotten muss. Was vielen ja auch schwerfällt, wenn es Kling-Kling macht bei den E-Mails. Wie organisierst du das, wenn du jetzt wirklich eben inhaltlich arbeitest oder beziehungsweise ist es ja auch so, dass man dann mit Kolleginnen und Kollegen entweder ein Briefing macht. Briefing, oh Gott, a Briefing auf Deutsch. Ihr wisst alle, was ich meine, aber wie erklären das euch?
Wir haben auch ein Briefing hier liegen.
ein Gespräch zur Vorbereitung.
Ja, genau. So ein Leitfaden vielleicht.
Wo Ziele bestimmt werden, wo man eben, was man eigentlich machen will sozusagen oder wo man hin will, das ist eben so grob ein Briefing. Wenn ihr auch, oh Gott, der nächste Begriff, ein Brainstorming macht, also wo man sich zusammensetzt und Gedanken austauscht, wie man an das Ziel kommen kann. Aber wie organisierst du das?
Also erstmal wenn ich jetzt beispielsweise texten muss und gerade auch mal bei längeren Texten, das ist für mich nichts, das kann ich nicht mal schnell eine halbe Stunde und dann renne ich in das nächste Meeting und dann komme ich zurück und schreibe nochmal eine halbe Stunde. Also ich blockiere mir da ganz bewusst Stunden in meinem Kalender. Also ich stelle mir auch einen Termin ein, damit mir zu der Zeit niemand einen Termin einstellt und auch für mich selbst so ein bisschen, also dass ich sage, okay, heute von 15 bis 18 Uhr schreibe ich diesen Text. Und wir sitzen ja auch, also ich sitze in einem Büro mit noch 3 weiteren Kollegen und es ist ehrlich gesagt bei uns nicht so laut, aber trotzdem buche ich mir dann manchmal einen Konfi, also einen Konferenzraum, um da wirklich alleine zu sitzen, weil ich so natürlich auch vermeide, dass dann mal schnell jemand an meinen Schreibtisch kommt und mich was fragt. Was ich dann auch manchmal mache, also wenn es wirklich sehr, sehr dringend ist und ich weiß, ich muss in diesen 3 Stunden fertig werden, stelle ich das auch so ein, dass ich keine Nachrichten angezeigt bekomme. Also bei Skype oder bei Microsoft Teams kannst du auf nicht stören gehen und dann poppt das quasi nicht auf. Weil jede Mail, die da reinfliegt, also ich kann da nicht widerstehen, ich muss da draufklicken und entweder muss ich den Laptop wirklich ausmachen und beiseite legen oder ich habe ihn dann halt auf und habe ihn ja, in diesem Zustand, wo ich dann nicht gestört werde. Manchmal mache ich es dann auch so, dass ich dann bewusst aus dem Homeoffice arbeite, wenn ich weiß, ich habe gerade viele Texte, an denen ich schreiben muss, weil ich da einfach auch die Ruhe brauche. Und manchmal, also wenn man auch noch gar nicht weiß, was man eigentlich genau schreiben möchte, muss man ja auch erstmal ein bisschen kreativ werden. Und das, finde ich, ist halt nichts, da kann ich mir nicht einen Termin für einstellen. Ich kann nicht sagen, heute um 8.30 Uhr fange ich an. Und das geht ja so ein bisschen in das Thema Brainstorming. Da finde ich es ganz cool, wenn man mal Leute aus unterschiedlichen Teams einfach zusammentrommelt. Also da erstelle ich dann mal einen Termin für eine halbe Stunde und lade ein paar Kollegen ein und die Zeit haben, kommen. Und dann sitzen wir vielleicht zu fünft und zu sechst. Und wir haben dann ein bestimmtes Thema. Wir sagen beispielsweise, wir möchten Patienten erklären, was überhaupt Diabetes ist. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen will. Und ich lade Leute ein und dann fangen wir einfach an. Und ich finde es ganz wichtig, dass man beim Brainstorming nicht sagt, nee, das können wir nicht machen und das hat der uns letztes Mal schon abgelehnt, sondern da geht es für mich einfach nur darum zu sammeln. Also da finde ich, muss jetzt nicht direkt abgewegt werden, geht es oder geht es nicht. Und ich weiß, dass man als Kundenteam dann manchmal immer denkt, man weiß ganz genau, wie der Kunde tickt und dass er irgendwas nicht will. Aber ich finde es einfach gut, wenn man dann Leute aus verschiedenen Teams mit reinholt, weil man so natürlich auch nochmal eine andere Perspektive reinkriegt. Und das habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es auch sinnvoll wäre, mal Leute aus einer anderen Practice, also die vielleicht gar nichts mit Healthcare zu tun haben, jetzt vielleicht nicht bei hochmedizinischen Themen, aber gerade bei der Kommunikation für Patienten, vielleicht die auch mal reinzuholen.
Ja, ich glaube, das ist generell auch beim Texten ein bisschen das Problem, dass man so tief im Thema drin steckt, dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr sieht.
Ja, absolut.
Die Zielgruppe mit hinzuholen, ja. Und wenn wir den Anspruch haben, dass wir komplizierte Dinge einfach erklären, die auch verstanden werden sollen, dann durchaus irgendwie einen Kollegen reinholen, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Ganz allein auch nur, um das Feedback zu bekommen, liest sich gut, ich glaube, ich verstehe irgendwie ein bisschen mehr oder ich verstehe überhaupt gar nichts. Das hilft dann schon.
Auch wenn man dann einen ersten Entwurf eines Textes beispielsweise hat, ne, das auch mal vielleicht von jemandem gegenlesen zu lassen, der nichts mit dem Thema zu tun hat, um einfach vielleicht herauszufinden, ist da ein roter Faden, weil manchmal überarbeitet man Texte so lang und so häufig, dass man vielleicht selber gar nicht mehr merkt, oh, jetzt habe ich die Einladung gar nicht mehr drin, ich erkläre gar nicht mehr, worum es geht.
Ja, sowas. Aber das Texten hört sich bestimmt für viele auch relativ langweilig an. Also wir machen nicht nur Texten eben, du hast ja eben auch ein Chatbot als Projekt.
Genau,
ne?
Also
was war da das Spannende dran?
Ja, das war sehr, sehr vielseitig. Also es geht um eine digitale Patientenlösung. Und da werden Patienten gewisse Antworten zu Fragen, die der Patient nach seiner Diagnose haben könnte, beantwortet. Und das war zum einen eine Herausforderung, weil ich ehrlich gesagt keinen Hintergrund habe, also keinen technischen Hintergrund habe. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und ich bin in diesem Projekt verantwortlich gewesen für die deutschen Inhalte. Also wie schaffe ich es, die Antworten so verständlich für den Patienten aufzubereiten? Und ich kannte mich in der Indikation, also in dem Krankheitsbild aus. Und deswegen war das quasi passend, dass ich damit einsteige. Und da war natürlich dann auch die Herausforderung, das ist eine App und da schreibst du ganz anders als jetzt in der Broschüre oder auf einer Website. Ja. Diese App benutzt du dann in der Regel von einem Smartphone oder von einem Tablet, aber da ist der Screen, also der Bildschirm, relativ klein, da kannst du jetzt keinen Roman schreiben. Und ich kenne das auch, also ich habe zum Beispiel einen Chatbot, der mich jeden Morgen und jeden Abend mit Nachrichten, mit den drei Top-Nachrichten des Tages beschäftigt und dann werden die, das ist von der Tagesschau, und da kommen dann drei Sätze und dann noch ein weiterführender Link. Und manchmal reichen mir die drei Sätze und manchmal klicke ich noch auf den Link. Aber ich merke halt, ich brauche es ganz, ganz kompakt. Also ich lese es meistens dann gerade morgens, wenn ich aufstehe oder auf dem Weg zur Arbeit, da will ich das jetzt gar nicht so detailliert haben oder es interessiert mich, dann klicke ich den Link an. Und das war auch eine Herausforderung und gerade halt bei der Erklärung von Erkrankungen, wo man natürlich das nicht so einfach irgendwie in fünf Wörtern zusammenfassen kann und dann hat man natürlich auch dieses Projekt für einen Kunden umgesetzt, der da gewisse Inhalte drin haben möchte. Und dann schaut natürlich auch jemand aus der Legal-Abteilung da drauf, Medical schaut da drauf, Marketing schaut da drauf. Das heißt, da sind dann ganz viele verschiedene Interessen. Also einmal die Interesse des Patienten, dann die technische Voraussetzung, weil manchmal gab es auch eine maximale Anzahl an Zeichen, an die ich mich halten musste. Und dann konnte ich manche Botschaften halt nicht mehr unterbringen. Und das war super spannend. Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil man ja auch so, finde ich, merkt, dass auch gerade Unternehmen aus der Pharma- oder aus der Healthcare-Industrie digitaler werden und auch an solche Ansätze denken und dass der Patient nicht nur irgendwelche Flyer von seinem Hausarzt kriegt, sondern halt auch viel mehr Möglichkeiten hat.
Ich kenne mich jetzt mit dieser Krankheit nicht aus, aber mich interessiert mal, wer war denn da die Zielgruppe, also die Patienten, in welchem Alter waren sie? Weil wenn es eher Senioren sind, ich weiß nicht, ob sie wirklich auf eine App so zubeißen und sagen, ja, da möchte ich das unbedingt machen, also, oder ob sie nicht trauen.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Irrglaube, weil ich meine, es gibt, also die Zielgruppe waren so 50, 60 plus. Und ich würde behaupten, dass es in dieser Zielgruppe einige Menschen gibt, die sehr digital affin sind, die Smartphones benutzen, die, wie heißt diese Uhr?
Diese Fitnessuhren.
Die auch mit deinem Handy Apple Watch und so ein Kram benutzen. Es gibt natürlich auch andere. Also es ist vielleicht nicht so wie jetzt in der Altersspanne 20 bis 30, wo wahrscheinlich 98% der Leute, das ist eine ausgedachte Zahl, aber wahrscheinlich richtig, ein Smartphone haben. So groß ist es in der Altersgruppe nicht, aber es ist da und du kannst diese Patienten so erreichen. Und wenn du sie so einfacher oder besser erreichen kannst, bequemer erreichen kannst als mit einer Printbroschüre, dann sollte man diesen Weg zumindest mal testen.
Und ich glaube, es ist auch ein zusätzliches Angebot. Also, weil es heißt ja nicht nur das eine oder nur das andere, sondern das zusätzliche Angebot. Und hier greift, glaube ich, auch wieder rein, dass man schauen muss, über wen und welche Patienten welche Erkrankung spricht man hier und in welcher Verfassung sind die in dem Moment? Also ich glaube, wenn eben auch bei der Generation, wo klar, nicht alle sind so digital wie die jüngeren Jahrgänge, die grinsen jetzt schon, weil ich bin auch ein älterer Jahrgang, naja, ich bin Digital Immigrant, wenn das entsprechende Informationsbedürfnis da ist und ich wissen will, was mache ich denn jetzt, weil ich fühle mich gerade XY, dann glaube ich, ist also die Motivation auch eine andere, auch auf solche vielleicht zu Anfang ungewohnte Möglichkeiten zuzugreifen.
Ja, das finde ich interessant, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt halt einfach diese Vorstellung, dass 50, 60 plus sich damit jetzt nicht so beschäftigen wollen oder mit Digitalität an sich. Und ich finde es ganz gut, wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen besprechen.
Ja. 50 plus, okay. Ja.
Anisha hat da ganz genau Vorstellungen.
Gut, es ist halt unterschiedlich. Meine Oma ist zum Beispiel 80 plus und sie kommt damit sehr gut klar, weil ich kenne viele, die das überhaupt nicht wollen.
Ja, also es ist klar, wenn du dir eben entsprechende Generationen eben anschaust, beziehungsweise eben entsprechende Altersstufen, es ist schon so, dass klar, eben wie es ja auch heißt, eben Digital Natives, die auf allen Wegen unterwegs sind und auch sehr firm darin sind, die zu klassischerweise zu bedienen, zu benutzen, wann, wo, weshalb. Ich glaube, bei den eben älteren Generationen, mich eingeschlossen, ist es ganz einfach so, da ist zwar keine Scheu da, die Frage ist aber, ist es einfach zu bedienen? Wenn ich in irgendeiner App bin oder eben sonstiges und soll dann irgendwelche Klimmzüge machen, da habe ich schon überhaupt keine Lust mehr drauf. über 10 Ecken oder sonstiges. Und das ist das Gleiche mit allen möglichen Softwareprogrammen, Fernbedienungen und sonstigem. Also eben von daher gesehen, eben glaube ich, ist es relativ unterschiedlich. Klar ist eben en gros gesehen, je älter, umso weniger ist die Nutzung. Aber Vorsicht, Vorsicht, Achtung, Achtung, eben es heißt ja, die heutigen, wie war das, die heutigen Boomer? 60-Jährigen fühlen sich wie 40 oder sonstiges gesehen.
Silver Age oder wie heißt
das? Also ich glaube, das nimmt auch zu.
Okay. Dann sind wir erstmal mit unserem heutigen Thema durch. Dann folgt natürlich noch die Frage und die drei Antworten. Das ist heute MFG, LG, VG. Wie verabschiedest du dich per Mail?
Soll ich anfangen?
Wenn du magst.
Ich schreibe immer liebe Grüße, aber nicht LG, sondern ich schreibe das wirklich jedes Mal
immer
aus.
Immer
echt?
Aus?
Ja. Okay.
Ungelogen, ich wechsle immer ab. Ich schreibe immer andere Geschichten, weil ich genau das vermeiden will, dass es immer das Gleiche
wirklich?
Ist. Und so. Ja, meine meistgenutzte ist beste Grüße. Aber ich schreibe dann auch mal viele Grüße aus Frankfurt oder viele Grüße nach Berlin oder beste Grüße oder schönes Wochenende oder eben sonstiges. Also ich versuche das schon da sehr abwechslungsreich zu sein.
Ja, also mein Signature-Verabschiedung quasi ist liebe Grüße, aber auch mal als LG abgekürzt. Das verwende ich aber nur bei bestimmten Leuten. Also das verwende ich intern auf jeden Fall. Die Abkürzung verwende ich auch nur intern. Und jetzt zum Beispiel beim Kunden ist es dann halt meistens viele Grüße und bei Journalisten ist es dann meistens noch ein bisschen umfassender, dass ich dann auch schreibe viele Grüße aus Frankfurt und ich schreibe auch gerne herzliche Grüße, weil ich ja in der Kardiologie tätig bin. Das finde ich dann immer ganz schlau. Nett.
Cool. Ja, in diesem Sinne dann.
Ja,
ne?
Herzliche Grüße.
Herzliche Grüße, beste Grüße und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.